Kurs Null bei Radio Horeb. Herzlich willkommen dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und jetzt wieder mit dabei sind in unserem Kurs Null, in dem wir über den christlichen Glauben sprechen und heute über den Unterschied, was Christen ausmacht. So lautet der Titel eines Buches von Professor Gerner Riedel von der Universität Augsburg. Ein kleiner Band, in dem sie der Frage nachgeht, was eigentlich das wesentlich Christliche, das unterscheidend Christliche ist. Wir sprachen darüber mit Gerda Riedel. Sie ist gebürtige Augsburgerin, wurde 1997 promoviert und für diese ihre Promotionsarbeit erhielt sie auch den Albertus Magnus Preis der Diözese Augsburg und den Universitätspreis. Im Jahre 2003 ist sie habilitiert worden, seither Privatdozentin und in der universitären Arbeit. Seit 2007 ist sie Professorin für Dogmatik an der Universität Augsburg. In unserer ersten Sendung haben wir so ein bisschen geklärt, was es eigentlich mit dem christlichen Glauben, dem christlichen Leben auf sich hat. Da fiel immer wieder das Stichwort der Verlässlichkeit, dass ich mich auf der Glaubensreise darauf verlassen kann, auf Gott, dass diese seine Offenbarung, seine Zusage, auch seine Erwartungen an mich, alles dies ist zuverlässig. Das ist sozusagen die objektive Seite der Verlässlichkeit und von der gibt es im christlichen Leben auch eine subjektive Seite der Verlässlichkeit, die man richtig sehen und nachprüfen kann, nämlich im sogenannten Bekenntnis. Ich will mir also das christliche Leben zu eigen machen und dazu gehört eine Art Glaubensbekenntnis und das ist ja auch für nicht wenige Menschen eine ziemliche Herausforderung. Sie haben große Bedenken bei so einer Art Vereidigung, weil sie fürchten, dadurch zum einen selbst wieder eingesperrt zu sein, also gar nicht mehr so richtig auf Glaubensreisen unterwegs, zum anderen auch damit einen großen Teil der übrigen Menschheit und man muss es auch sagen, in ihrem katholischen Fall möglicherweise sogar den Rest der Christenheit auszusperren. Sie, Professor Riedel, schreiben, ganz das Gegenteil sei damit eigentlich der Fall und sie behaupten sogar, Glaubensbekenntnisse grenzten nicht aus, sondern sie grenzten ein. Sie prägen das Wort Glaubensbekenntnisse Frieden ein. Was meinen Sie damit?
Ja, zunächst glaube ich, sollte man vielleicht kurz darauf zu sprechen kommen, dass die Vorstellung einer Vereidigung im Zusammenhang mit dem Glaubensbekenntnis die Sache nicht ganz trifft. Wir kennen natürlich die Glaubensbekenntnisse im Zusammenhang mit der Taufe, mit der Spendung des Sakraments der Taufe. Wir haben aber auch im ganz normalen sonntäglichen oder feiertäglichen Gottesdienst das Glaubensbekenntnis mit seinem liturgischen Ort, wo wir es sprechen und bekennen. Warum? Weil in den Glaubensbekenntnissen, es gibt ja verschiedene davon, in den Glaubensbekenntnissen ganz wesentliche und zentrale Inhalte des Glaubens kurz und bündig zusammengefasst sind. Oder anders gesagt, bei Glaubensbekenntnissen geht es nicht darum, dass ich eine Eidesformel ablege, sondern es geht darum, mich darüber zu vergewissern, was eigentlich der Inhalt meines Glaubens ist. Und natürlich auch der Inhalt des Glaubens all derer, die mit mir den gleichen Glauben bekennen. Damit haben wir schon einen Aspekt im Zusammenhang mit den Glaubensbekenntnissen, den ich für sehr spannend halte, nämlich dass er zunächst einmal eine verbindende Dimension auch zum Ausdruck bringt. Das heißt, es geht nicht nur um meinen subjektiven Glauben, sondern es geht um den Glauben, den ich mit anderen teile, den wir gemeinsam haben. Und zwar sowohl gemeinsam jetzt unter all denen, die den gleichen Glauben bekennen, aber auch wie der Diachron im Hinblick auf die Vergangenheit mit all denen, die uns schon vorausgegangen sind, die aber auch diesen gleichen Glauben als ihren Glauben bekannt haben. Deswegen hat man bezeichnenderweise in der frühen Kirche die Glaubensbekenntnisse sehr gerne auch verwendet zur Taufvorbereitung. Wir hatten da ja sehr viel häufiger die Situation bis ins 4. Jahrhundert hinein, dass Erwachsene getauft worden sind und dass hier natürlich auch ein entsprechender Unterricht, eine Einführung in die Glaubensinhalte stattgefunden hat, damit die Leute sich dann eben auch ganz bewusst entscheiden können, ob das ihr Glaube ist, den sie sich zu eigen machen wollen, auf diese Spur sie dann schließlich auch einbiegen wollen bei ihrer Glaubensreise oder eben nicht. Und in unserem Kulturkreis ja mittlerweile auch wieder häufiger Erwachsenentaufen, aber der Normalfall ist immer noch die Säuglingstaufe. Aber auch dort wird das Glaubensbekenntnis von den Paten, von den Eltern die den Säugling zur Taufe bringen und dann ja auch in diesem Glauben zu erziehen versprechen und erziehen wollen, deswegen bringen sie ihn ja auch zur Taufe, wird dieser Glaube als der eigentlich Verbindende festgemacht. Wenn er verbindend ist, dann ist aber in gewisser Weise die Kehrseite nach außen auch eine Verbindlichkeit, dass ich also jetzt nicht sagen kann, ja, das und das und das, das akzeptiere ich zwar, aber das und das und das und das, das passt mir nicht, das streiche ich aus meinem persönlichen Glaubensbekenntnis raus. Und auf diese Weise würde dann natürlich auch das Verbindende plötzlich schwinden, weil wir dann nur noch Teilmengen des Verbindenden letztlich hätten. Im Glaubensbekenntnis also eine, wir können auch sagen, eine Art Kurzkatechismus, die knappeste Zusammenfassung der wesentlichsten Glaubensinhalte, die wir im Christentum kennen. Und auf diese Weise ist natürlich auch klar, dass es eine gewisse Abgrenzung nach außen gibt. Das ist, glaube ich, auch im allgemeinmenschlichen Bereich so. Wenn jemand eine Gruppe bildet, ob das nun die Gruppe derjenigen ist, die sich für den eine Weltladen engagieren oder die Gruppe derjenigen, die ganz banal sich für den Fußballverein engagieren, dann haben sie etwas, was sie miteinander verbindet und was sie aber auch von anderen Menschen unterscheidet. Und unter dieser Rücksicht kann man natürlich sagen, dass das Glaubensbekenntnis hier auch eine Grenze nach außen markiert, wobei ich allerdings die Betonung nicht so sehr darauf setzen würde, dass es hier ums Ausgrenzen geht. Es geht nicht darum zu sagen, du gehörst nicht dazu, deswegen habe ich auch den Begriff des Einfriedens verwendet, sondern zu sagen, wer sich zu diesem Glauben bekennt und dazu ist jeder eingeladen. Es ist ja offen, es ist ein offenes Angebot an alle, den nehmen wir gerne mit in unsere Glaubensgemeinschaft hinein. Der kann sich uns zugehörig fühlen und insofern ist es tatsächlich in einem positiven Sinne eine Einfriedung, dass das das Verbindende dieser Glaubensgemeinschaft hier zum Ausdruck bringt. Was die anderen Konfessionen angeht, da kommt es natürlich auf den Text des Glaubensbekenntnisses an. Wir haben aber mit dem großen Glaubensbekenntnis oder dem sogenannten Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis ein Glaubensbekenntnis, das tatsächlich alle christlichen Konfessionen miteinander verbindet und das insofern auch eine enorme ökumenische Dimension hat. Also von daher sind Glaubensbekenntnisse nicht per se auch interkonfessionell abgrenzend, auch wenn es in Nuancen verschiedene Diskussionen zu einzelnen Details gibt, etwa wenn es um die Frage mit dem Filioque geht im Zusammenhang mit den orthodoxen Kirchen, sondern der Schwerpunkt liegt auf dem Verbindenden, aber eben auch auf dem Verbindlichen.
Nun war das mit dem Verbindenden und dem Verbindlichen immer so eine Sache im Laufe der Geschichte. Sie haben es angesprochen, es gibt verschiedene Konfessionen, es gibt, wenn man es so sagen darf, verschiedene Christentümer. Woran lag das eigentlich? Woran liegt es, dass offensichtlich doch in einem beträchtlichen Sinne Uneinigkeit darüber besteht, wie man bestimmte Dinge, Glaubensinhalte zu verstehen hat?
Also die Rede von den verschiedenen Christentümern, da muss ich Ihnen jetzt ein bisschen widersprechen. Sofern die Taufe gültig gespendet wird, und das setzt voraus, dass sie in der trinitarischen Form gespendet wird, bilden alle diejenigen, die getauft sind, unabhängig davon, in welcher Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft sie getauft worden sind, also welcher Konfession sie angehören, die eine Kirche Jesu Christi. Es gibt nur den einen Leib Jesu Christi, in den wir durch die Taufe hineingenommen werden, und insofern kann es auch nur ein Christentum geben. Das, was Sie ansprechen, ist von daher in der Tat eine sehr schmerzliche Konstellation, mit der wir allerdings schon sehr früh auch konfrontiert waren, dass es eben fundamentale Meinungsverschiedenheiten auch über den Glaubensweg gegeben hat, also über die Inhalte gegeben hat. Und ich denke, dass im Christentum die Situation der konfessionellen Spaltung nicht zuletzt auch mit der Bedeutung der Glaubensinhalte zusammenhängt. Die konfessionellen Spaltungen sind fast ausnahmslos in Sachdiskussionen und in Sachfragen begründet und eben in der Ernsthaftigkeit, mit der diese Sachfragen, mit der das Ringen im Letzten um die Wahrheit geführt wurde, letztlich grundgelegt. Man kann allerdings, wenn man sich mit der Kirchengeschichte beschäftigt, leider auch immer wieder feststellen, dass es manchmal einfach auch an den betroffenen Personen liegt, die hier nicht genügend ernsthaft um die Einheit gekämpft haben, denen, glaube ich, die Dimension dieser Einheit nicht hinreichend bewusst geworden ist. Von daher fand ich es auch sehr schade, dass die von diesem Gedanken und diesem Geist geprägten Bemühungen von Papst Benedikt dem 16. einer solchen Kirchenspaltung, wie sie sich ja mit der Pius-Bruderschaft schon seit über 20 Jahren andeutet, durch eine sehr großherzige und großzügige Geste hier entgegenzuwirken, dass das so negativ aufgenommen worden ist in der Presse und zum Teil eben auch in der Kirche. Man sieht also sehr deutlich, das Ringen um die Einheit ist offensichtlich ein schwieriges und sehr konfliktbeladenes Thema.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es bei dieser Einheit unter den Christen nicht im Vordergrund darum, dass wir alle in einer behaglichen Harmonie leben, sondern das hat eine richtige Heilsrelevanz.
Ja, es geht um die Frage letztlich, ob hier in einer verzerrten oder in einer zutreffenden Weise, und natürlich ist je nach Perspektive, die hier konfessionell eingenommen wird, die Beurteilung unterschiedlich, die Sache Jesu Christi und auch dieses Geschichtsprojekt Gottes, ob das eben hier zutreffend oder verzerrt dargestellt wird, darum geht es im Letzten immer wieder. Und das sind dann also unter Umständen auch sehr fundamentale Fragen. Im Glaubensbekenntnis, das war ja eigentlich unsere Ausgangsdiskussion, haben wir etwa mit den Kirchen des orthodoxen Raumes hier relativ harmlosen Dissens, wenn es um die Frage dieses Filioques geht, wo es letztlich ist eine trinitätstheologische Frage, um die Frage geht, ob der Vater allein Prinzip des Ursprungs ist, aus dem der Geist hervorgeht, so wie eben durch Zeugung auch der Sohn hervorgegangen ist, oder ob, wie wir dann ab dem 6. Jahrhundert in Spanien, das hängt auch ein bisschen mit der arianischen Situation dort zusammen und gewissen Spannungen, denen man hier entgegentreten wollte, beten, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgegangen ist, wo auf diese Weise eben auch die Gleichgöttlichkeit des Sohnes noch einmal betont werden sollte. Das ist nicht letztlich kirchentrennend. Das sind Nuancen, über die wir uns, glaube ich, auch verständigen könnten. Aber es gibt natürlich andere Konfliktbereiche, wenn wir etwa uns das Amtsverständnis in den Kirchen der Reformation anschauen, wo eben kein sakramentales Amtsverständnis da ist, wo es kein Weihesakrament gibt und wo man davon ausgeht, dass hier eben jeder Gläubige, jeder Getaufte alle Aufgaben in der Kirche wahrnehmen kann, es dazu nicht noch einer besonderen Berufung und einer besonderen Befähigung bedarf, da ist man dann schon sehr nah am eigentlichen Kern des jeweiligen Selbstverständnisses und deswegen sind hier die Gespräche auch sehr, sehr schwierig und sehr mühsam.
Gehen wir nochmal auf dieses große Glaubensbekenntnis ein, dieses Niceno-Konstantinopolitanische, so wird es genannt nach den beiden Orten, an denen zwei Konzilien in der alten Kirche stattfanden und aus denen dann dieses Bekenntnis hervorgegangen ist. Was ist daran das Besondere?
Ja, wie ich schon sagte, wir haben eben Glaubensbekenntnisse, eine ganze Vielzahl sogar. Es ist erstaunlich, wenn man sich damit einmal näher beschäftigt, wie viele verschiedene es gibt. In unserer heutigen liturgischen Praxis in der lateinischen Kirche spielen eigentlich nur zwei eine Rolle, das sogenannte Apostolikum. Das ist ein Glaubensbekenntnis, das auch schon sehr alt ist, das aber offensichtlich nur im lateinischsprachigen Raum gebetet worden ist und das im Osten gar nicht bekannt ist. Und dann eben das sogenannte große, das Niceno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, das deswegen eben diesen zungenbrecherischen Namen hat, wie Sie schon sagten, weil es auf die Konzilien in Nicea 325 und in Konstantinopel 381 in seinem Wortlaut zurückgeht und dort auf den Konzilien in diesem Wortlaut so verabschiedet worden ist. Und dieses große Glaubensbekenntnis, das wird von allen Konfessionen geteilt. Das heißt, es hat für uns eine enorm auch ökumenische Dimension. Es ist ökumenisch konsensfähig und es ist gleichzeitig ein Glaubensbekenntnis, das in gewisser Weise sehr theologisch ist. Das macht das Beten, ohne dass man es in irgendeiner Weise erklärt, immer ein bisschen schwierig, weil hier viele Fragen, die mit der Frage auch der Bedeutung Jesu Christi zu tun haben und auch der Bedeutung des Heiligen Geistes zu tun haben, in dieses Glaubensbekenntnis Eingang gefunden haben mit entsprechenden Formulierungen. Aber es ist im Letzten von der Schrift verbürgt, das heißt, es gibt noch einmal die Quintessenz dessen, was wir an Gottesglauben in der Schrift haben, hier im Glaubensbekenntnis wieder. Und es ist ökumenisch konsensfähig und bietet eben Glaubensorientierung. Wenn wir es uns genau anschauen, könnten wir sagen, es bietet zunächst ein Bekenntnis zum Vater, zum Sohn und zum Geist und damit auch natürlich zur Trinität, also zur Dreifaltigkeit oder zur Dreieinheit Gottes. Jetzt kann man sagen, naja gut, noch eine Spezialität des Christentums. Ich meine sogar die Spezialität des Christentums, weil in dieser Dreifaltigkeit Gottes oder in dieser Dreieinheit Gottes, wie sie hier dann grundgelegt schon in der Schrift, aber es ist natürlich auch ein längerer Reflexionsprozess gewesen, bis man das auch begrifflich so auf den Punkt bringen konnte, wie es dann in diesen Texten des Niceno-Konstantinopolitanums geschehen ist, weil auf diese Weise zum Ausdruck gebracht wird, dass Gott schon seinem innersten Wesen nach Beziehung ist. Und das ist eine Aussage über Gott, oder ein Element in diesem Gottesbild, das ich so in keiner anderen Religion finde. In anderen Religionen gibt es Eigenschaften Gottes, Gott als der Barmherzige oder Gott als der Liebende. Aber dass Gott seinem tiefsten und innersten Wesen nach Beziehung ist, sodass er immer in einer fortwährenden Beziehung in sich selbst existiert. Und aus diesem angelegt sein auf Beziehung, weil ihm das Wesensmäßige entspricht heraus, letztlich auch die Beziehung zur Schöpfung, die er deswegen auch geschaffen hat, eingeht. Das, denke ich, ist ein Aspekt im Gottesbild, der einmalig ist im Christentum und der für mich immer wieder, muss ich offen und ehrlich sagen, ausgesprochen faszinierend ist. Aus diesem Beziehung sein und in Beziehung bleiben resultiert dann eigentlich auch dieses Bekenntnis zur Kirche, das nach dem Bekenntnis zum Vater, zum Sohn und zum Geist folgt. Weil wir durch die Kirche, vermittelt durch die Kirche wird immer als Instrument und als Werkzeug verstanden. So ist es auch im Zweiten Vatikanischen Konzil in Lumen Gentium immer wieder thematisiert worden. Weil wir durch die Kirche in dieser Beziehung mit Gott bleiben und Gott in seiner Beziehung zu uns bleibt, etwa auch durch die Spendung der Sakramente. Und es ist sehr spannend, dass auch wenn es keine ausgefaltete Ekklesiologie in dem Sinne gibt, man sehr früh im Bekenntnis zur Kirche schon die auch heute noch gültigen vier wesentlichen Elemente oder Kennzeichen von Kirche formuliert hat. Eben zum einen die Einheit. Dieses Bezogensein auf den einen Herrn Jesus Christus macht die Einheit zu einem Wesensmerkmal der Kirche. Ebenso wie die Heiligkeit. Die Heiligkeit resultiert nicht aus der vollzüglich gelungenen Lebensführung, die wir Christen hier aufzuweisen hätten. Wir sind vielmehr berufen und gerufen, heilig zu werden. Aber wie jeder selbst weiß, fehlt da immer noch ein gut Stück dazu, selbst wenn man sich redlich müht. Aber geheiligt sind wir schon durch diese Christusbeziehung, die wir durch die Taufe hier in fundamentaler Weise haben. Ein weiteres Element der Kirche schon in ganz früher Zeit ist die apostolische Herkunft oder die Apostolizität, auf die wir auch heute, wenn wir davon sprechen, und das Zweite Vatikanische Konzil hat das sehr ausführlich getan, dass das Bischofskollegium in der Nachfolge des Apostelkollegiums steht, dass hier eben eine authentische Lehrvermittlung stattgefunden hat, dass es eine Tradition gibt bis ganz in die Anfänge hinein, dass wir also hier keine Privatoffenbarungen oder Privatinspirationen in Anschlag bringen müssen, sondern dass wir tatsächlich in einer unverbrüchlichen Traditionskette hier bis an den Anfang zurückkommen. Und schließlich das vierte Element, die Katholizität, die wir heute sehr gerne einfach nur im Sinne von römisch-katholisch als Konfessionsbezeichnung verstehen. Aber wenn es hier um die Kirchenelemente geht, dann müssen wir hier einen etwas weiteren Horizont ansetzen. Katholisch heißt hier weltumspannend. Das heißt, das ist das, was eine allgemeingültige Bestimmung hat. Oder Vincent von Lerin hat einmal gesagt, das ist das, was die Kirche immer und überall gelehrt hat. Also auch wieder hier diese Authentizität oder die gewahrte Identität auch durch die Zeiten hindurch. So dass Kirche eben nicht nur ein kulturelles Phänomen in bestimmten Erdteilen oder sonstigen Regionen ist, sondern hier tatsächlich das universale Heilsangebot Gottes an alle Menschen zum Ausdruck bringt und als Auftrag, als ihren Sendungsauftrag hier auch umzusetzen hat. Und wenn wir in der römisch-katholischen Kirche dieses katholisch natürlich in unserer Konfessionsbezeichnung auch mit drin haben, dann drücken wir damit natürlich auch aus, dass wir uns in dieser Weise auch als Kirche verstehen. Das ist ganz klar. Also die Kirche als ein Instrument, als ein Werkzeug. Und dann wird es noch konkreter im weiteren Fortgang des Glaubensbekenntnisses. Es ist letztlich auch ein Bekenntnis zu einer neuen Lebensperspektive. Darüber haben wir ja im ersten Teil schon ein wenig gesprochen, dass Christsein nicht heißt, am Sonntag in die Kirche zu gehen und wenn ich die Kirchentür hinter mir zugemacht habe, dann ist alles, wie es vorher war, sondern das ist etwas, was das ganze Leben, die Lebensgestaltung, aber auch die Perspektive auf die Welt im Grunde vollkommen verändert. Und zwar in dem Sinne, dass es einen neuen Horizont aufmacht, dass es einem Hoffnung gibt, auch in Situationen, die in dieser Welt manchmal nicht so einfach sind. Und als ein ganz klares Zeichen, das diese Veränderung auch bewirkt, ist hier die Taufe zur Vergebung der Sünden enthalten. Und die kommt auch in diesem Bekenntnis des Niceno-Konstantinopolitanums klar zum Ausdruck. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden, das heißt, ich werde aus diesen alten Zusammenhängen, auch aus diesen destruktiven, mich selbst und auch das soziale Leben vernichtenden und die Gottesbeziehung vernichtenden oder belastenden Zusammenhängen herausgenommen. Ich kann neu anfangen. Mir ist ein Neuanfang geschenkt. Und dieser Neuanfang, der beinhaltet, und da sind wir dann beim letzten Bekenntnis, das in diesem Glaubensbekenntnis vorhanden ist, der beinhaltet dann auch eine Hoffnung auf Vollendung, dass wir also nicht immer wieder neu anfangen müssen, weil wir es hier einfach nicht schaffen, sondern dass uns eben dieser dreifaltige Gott entgegenkommt und wenn wir sein Angebot nur annehmen, uns tatsächlich heil macht, uns ganz macht, uns in seine Gottesgemeinschaft hineinnimmt, wo dann eben all diese negativen Elemente endgültig keine Rolle mehr spielen. Und von daher meine ich, ist das Glaubensbekenntnis alles andere als eine Vereidigung, sondern es ist eine Zusage, die gleichzeitig aber auch einen Anspruch enthält.
Ist es also wieder dieses Prinzip des Anfangens? Das heißt, es ist der verlässliche Anfang, bei dem man aber trotzdem nicht so richtig weiß, was draus wird. Man hat eine Verheißung und man hat ein Ziel, aber was auf der ganzen Reise passiert, ist eben nicht klar, weil es offen ist?
Ja, das macht die Geschichtlichkeit aus. Das war für mich auch immer ein faszinierendes Element im Christentum und natürlich auch im jüdischen Verständnis, dass wir hier einen Gott haben, der durch die Geschichte mit seinem Volk hindurchgeht. Und zwar durch alle Wechselfälle der Geschichte, durch alle Fairnisse der Geschichte, aber natürlich auch durch alle positiven Elemente. Aber diese Geschichtlichkeit, die beinhaltet immer auch eine Offenheit, weil wir selbst natürlich die Freiheit immer haben, uns von diesem roten Faden der Gottesbeziehung wegzuorientieren. Auch wenn nach meiner Überzeugung das nicht schlussendlich nicht zu unserem Besten sein wird. Aber natürlich auch andere die Möglichkeit haben, sich anders zu orientieren. Und durch diese Freiheitsgeschichte des Menschen, die im letzten damit zusammenhängt, nach unserem christlichen Verständnis, dass Gott hier wirklich eine personale Beziehung zu einem personalen Gegenüber möchte. Und zu einem Personalen gegenüber gehört nun einmal auch, dass ihm die Freiheit geschenkt ist, auch wenn es in dieser Welt natürlich eine relative, eine begrenzte Freiheit ist, aber dass ihm die Freiheit geschenkt ist, zu diesem Angebot, zu diesem Beziehungsangebot Gottes Ja oder Nein zu sagen. Mit allen auch negativen Folgen, die ein solches Nein schlussendlich nicht nur für den Einzelnen, sondern für die ganze Welt hat. Das ist für mich das Großartige an diesem Gottesbild, wie wir es im Christentum haben, dass dieser Gott nicht einer ist, der uns in diese Gottesbeziehung hineinzwingt oder der uns eine klare Marschroute hier aufoktroyiert, sondern dass er sich tatsächlich auf uns einlässt und unseren Weg mit uns geht. Uns allerdings auch ganz klar, und da sind natürlich unter anderem auch die Dogmen, über die wir im ersten Teil schon mal kurz gesprochen haben, aber eben auch das Glaubensbekenntnis und natürlich die Schrift ganz wichtige Orientierungsmarken, uns auch ganz klar sagt, pass auf, es gibt möglicherweise Wege, die du einschlägst, die können höchst problematisch werden. Ich vergleiche die Dogmen gerne auch ein bisschen mit einer Wegbegrenzung, die einen durchs Moor leitet. Man kann natürlich den ausgesteckten Weg verlassen, aber auf eigene Gefahr.
Ist diese Offenheit, die Sie beschreiben, und auch dieser durch Hinweisschilder, wenn man so will, markierte Freiheitsraum, ist das der Grund, warum es für Sie als Katholikin eben auch keinen Widerspruch gibt zwischen der unbedingten Normativität, zum Beispiel der Heiligen Schrift, und ihrer Auslegungsgeschichte durch die Konzilien, in der sich praktisch die Kirche selbst vergewissert hat, gemeinsam mit Gott, wie sie das jetzt eigentlich zu verstehen hat? Das ist ja doch für viele Menschen problematisch, weil sie sagen, naja, also hier hat man das, was uns in der Bibel überliefert ist, einfach so mal in ein philosophisch-theologisches Fachvokabular verpackt, was dann eigentlich den Rahmen eingegrenzt hat, anstatt ihn, wie es sich für einen echten Christen gehört, anstatt ihn zu sprengen, beziehungsweise ihn auch zu respektieren. Die Offenheit, also das, was Sie auch Freiheit nennen, ist für Sie offensichtlich doch der Grund, als Katholikin zu sagen, nein, das ist eben die Geschichte Gottes und der glaubenden Kirche durch die Zeit hindurch.
Ja, also ich denke, wenn wir über die Schrift sprechen, dann müssen wir uns über eines klar sein, wo ich manchmal auch den Eindruck habe, dass nicht alle, die an der Diskussion sich beteiligen, das wirklich so präsent haben zu allen Augenblicken. Die Schrift ist nach unserem Verständnis nicht vom Himmel gefallen. Was wir sowohl als Alt- als auch als neutestamentlichen Kanon haben, also die Frage, welche Texte jetzt tatsächlich Heilige Schrift sind und insofern im Hinblick auf ihren Verbindlichkeitsgrad sich von anderen Texten, die sich auch mit den nämlichen Themen beschäftigen, geradezu unterscheidet, das ist letztlich eine Entscheidung, eine erste, kann man so sagen, Glaubensentscheidung der Kirche. Wir haben erst etwa Ende des 2. Jahrhunderts einen relativ abgeschlossenen neutestamentlichen Kanon. Vorher gibt es einzelne Sammlungen, die in Gemeinden gelesen werden, die auch ausgetauscht werden zwischen den verschiedenen christlichen Gemeinden. Aber es ist ein ganz interessanter Kommunikationsprozess, wie diese Kanonbildung zustande gekommen ist. Insofern ist auch die Schrift schon ein Stück weit Glaubensinterpretation durch die Kirche. Und diese Opposition, die zwischen dem Schriftbezug auf der einen Seite und Konzilsentscheidungen auf der anderen Seite dann gerne aufgemacht wird, die ist so nicht haltbar unter dieser Rücksicht. Wir gehen natürlich davon aus, dass die Schrift inspiriert ist und dass auch dieser Prozess der Kanonbildung hier unter dem Beistand des Heiligen Geistes sich vollzogen hat. Wenn man sich die außerkanonischen Texte anschaut, die in letzter Zeit ja auch sehr vielfältig auch in deutscher Sprache übersetzt und publiziert worden sind, dann stellt man doch in vielen Fällen fest, dass sich darin nichts revolutionär Neues verbirgt. Und sehr häufig sind die Texte wirklich sehr fabelhaft, sehr ausschmückend und es fehlt ihnen etwas an Spiritualität und Tiefgang. Und man kann also gut nachvollziehen, warum sich die Kirche des 2. Jahrhunderts gegen eine Kanonisierung dieser Texte entschieden hat. Also das, glaube ich, muss man zum einen mal sich ganz klar bewusst machen. Dann ist natürlich die andere Frage, die Schrift ist immer Orientierung. Warum? Weil sie selbst Mitteilung Gottes ist und weil wir eben vermittelt über die Schrift, gerade auch dann über die neutestamentlichen Texte, auch über dieses Ereignis, dieses dramatische Ereignis der Menschwerdung Gottes in Gestalt des Sohnes hier überhaupt verlässliche Informationen haben im Licht des Glaubens. Auf der anderen Seite bedarf aber die Schrift, wir haben es im ersten Teil schon mal kurz angesprochen, einer Interpretation, auch im Hinblick auf die Frage, was bedeutet das eben konkret für heute anstehende Fragen. Bestimmte Themen, wenn wir etwa an die aktuelle Diskussion, wie geht man mit AIDS um, wie kann man das adäquat vermeiden und so weiter, das sind Themen, die kommen naturgemäß so in der Schrift nicht vor. Also muss ich irgendwo Kriterien finden, woraus ich dann für heutige Situationen und Anfragen Verhaltensregeln oder Orientierungsmuster ableiten kann, die aber noch im Geiste der Schrift sind, die auf der Schrift basieren. Und das ist im Endeffekt schlicht und ergreifend auch das, was im Traditionsprozess passiert. Dass ich auf aktuelle Fragen, die da sind, versuche, unter Zuhilfenahme der Schrift, aber natürlich auch unter Zuhilfenahme meiner Vernunft, meines Verstandes und all der Möglichkeiten, notfalls auch der Philosophie, wie wir das in der frühen Kirche haben, die ich hier zur Verfügung habe, Antworten zu suchen, die uns hier weiterbringen. Und in den Bereichen, wo diese Antworten höchst verbindlich sind, wo wir sie als Dogmen bezeichnen, da gehen wir in der Tat davon aus, dass diese unter dem Beistand des Heiligen Geistes zustande gekommen sind, dass sie deswegen wahr sind, und zwar eine Wahrheit, die sich auch am Ende als gültig erweisen wird, und dass sie deswegen nicht zurückgenommen werden können und sich folglich auch nicht widersprechen können, weil das alles etwas ist, was immer nur auf den einen Punkt, nämlich auf den dreifaltigen Gott, letztendlich Bezug nimmt und auf die Frage, wie wir mit dieser Orientierung hier dann auch unser Leben gestalten. Ich denke, dass das keine Einschränkung, sondern eigentlich eine Konsequenz ist, wenn ich es so verstehe. Es ist ganz klar, wenn ich davon ausgehe, dass kirchliche Entscheidungen dieser höchstverbindlichen Art nicht unter dem Beistand des Heiligen Geistes stattfinden, dann werde ich mich sicher sehr, sehr schwer tun, das nachzuvollziehen.
Oh, Ignis Spiritus Paraclisi, vita vitae omnis creature.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Professor Gerda Riedel von der Universität Augsburg über den christlichen Glauben. Eben haben wir über Glaubensbekenntnisse gesprochen. Nun sind ja Bekenntnisse nicht die einzigen Texte, die für Sie, Professor Riedel, den echten Christen ausmachen, sondern da gibt es noch einen ganz zentralen, das sogenannte Vater Unser. Das finden wir auch in der Bibel. Und das ist jetzt kein Bekenntnis, sondern das ist ein Gebet. Und das müssen Sie uns jetzt erklären, was das ist. Was ist ein Gebet?
Ja, also das Vaterunser ist für uns natürlich deswegen das zentrale Gebet, weil, wie Sie schon gesagt haben, es im Neuen Testament überliefert ist als ein Gebet, das Jesus selbst seine Jünger gelehrt hat zu beten, das also auf Jesus Christus selbst zurückgeht und von daher für uns natürlich einen ganz besonderen Stellenwert hat, neben vielen anderen Gebeten, die wir in unserer reichen Gebetstradition haben. Ein Gebet nehmen wir zunächst mal wahr als ein sich wenden an Gott. Was wir dabei auch gerne vergessen ist, dass jedes Gebet immer schon Antwort auf einen vorgängigen Anruf Gottes ist. Dass es immer eine primäre Initiative, eine primäre Bewegung Gottes auf uns zugibt und dass alles, was wir an religiösen Praktiken oder Handlungen haben, und da gehören eben auch die Gebete dazu, immer schon ein Reaktionsphänomen auf dieses vorgängige auf uns Zugehen Gottes ist. Insofern könnte man auch sagen, Beten kommt vom Hören. Ich muss mich also auch erstmal öffnen für diesen Anruf Gottes, um hier eine richtige Sendefrequenz zu finden. Und das Gebet ist, ob es Dankgebet ist oder Bittgebet oder auch einfach nur Gotteslob, auch das kommt manchmal in unserer Gebetspraxis ein bisschen zu kurz. Das Bittgebet stellt sicherlich den quantitativ höchsten Anteil dar. Wir sollten nie vergessen zu danken, aber wir sollten auch das Gotteslob in unseren Gebeten nicht zu kurz kommen lassen, weil wir in diesem Gotteslob völlig unabhängig von dem, was uns sonst bedrängt oder was wir an Schwierigkeiten haben, uns einfach dieser Beziehung freuen dürfen, die Gott zu uns hat und die wir zu ihm haben dürfen. Und insofern ist jedes Gebet, unabhängig eben von der Art des Gebetes, immer schon auch eine zustimmende Antwort auf diesen Anruf. Wenn ich auf einen Anruf reagiere, dann kann das, auch wenn es mit Vorbehalten ist, ist schon eine grundsätzliche Offenheit da, mich diesem Anruf auszusetzen. Nur wenn ich hier gar nicht reagiere, wenn ich mich taub stelle, wenn ich mit dieser Sache gar nichts anzufangen weiß, dann ist hier zunächst mal Funkstille. Und wenn dieses Gebet also auch als ein zustimmendes Antworten auf diesen Anruf verstanden werden kann, dann denke ich, ist es auch konsequent und logisch, dass ein Gebet immer auch die Lebenshaltung mitprägt. Also dass jemand, der betet, ob er für sich betet, ob er für andere betet, ob er Gott nur lobt und sich dieser Beziehung freut, dadurch wird seine Lebenshaltung, seine Welthaltung, die Perspektive auf die Welt, die Weltdeutung mit beeinflusst, sich selbst gegenüber, den anderen gegenüber, auch der Mitschöpfung gegenüber und natürlich auch Gott gegenüber.
Was mache ich denn jetzt, wenn mir so gar nicht nach Freude und Zustimmung auf diesen Anruf zumute ist, wenn alles um mich herum zusammenbricht und meine Beziehung zu Gott wirklich massiv gestört wird durch die Erfahrungen, die ich machen muss? Was mache ich denn dann?
Also für mich war diesbezüglich immer sehr hilfreich und sehr erhellend die Erzählung von Job im Alten Testament. Job ist es ja zunächst sehr gut gegangen und entsprechend hatte er auch eine gute Gottesbeziehung. Und es ist dann im Rahmen dieser Erzählung, wird also berichtet, dass er auf die Probe gestellt werden soll, ob er nur deswegen eine gute Gottesbeziehung hat, weil es ihm gut geht. Und sukzessive wird ihm durch Schicksalsschläge alles weggenommen. Seine Kinder sterben, sein Vermögen verliert er. Zum Schluss ist er auch noch krank, einsam und verlassen. Er hat dann auch noch Streit mit seinen Freunden über das Gottesbild, das sie haben. Also im Endeffekt Worst-Case-Szenario, würden wir heute sagen. Seine Frau gibt ihm dann noch den guten Rat, fluche Gott und stirb. Also Schluss mit diesem ganzen Zirkus, das war's ganz einfach. Du hast sozusagen auf Sand gebaut. Also sieh's endlich ein und mach der Sache ein Ende. Und Job lässt sich weder von seinen Freunden noch von diesem Ratschlag seiner Frau in seiner Gottesbeziehung irritieren. Natürlich ist er sauer, er ist verärgert, er kann es nicht verstehen. Aber, und das halte ich diesbezüglich für sehr hilfreich und für sehr wichtig, er gibt die Beziehung zu diesem Gott trotz allem nicht auf. Er klagt diesen Gott an, er klagt ihn aber bei Gott selbst an. Das heißt, für ihn bleibt Gott diese letzte Autorität. Er bleibt in dieser Gottesbeziehung, auch wenn er mit ihm unzufrieden ist, auch wenn er mit ihm hadert, auch wenn er meint, Recht zu haben, ihm Vorwürfe zu machen. Und ich glaube, das gehört auch zu Beziehungen dazu, auch zu einer Gottesbeziehung, dass man eine gewisse, wie wir heute so schön sagen, Konfliktfähigkeit entwickelt. Das wird, denke ich, Gott schon aushalten, wenn wir mit der begrenzten Einsicht, die uns auch in die Zusammenhänge hier natürlich nur möglich ist, gelegentlich mit ihm hadern oder ihm hier Vorwürfe machen, dass die Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns vorstellen oder dass vielleicht auch unsere Gottesbeziehung an einem ganz schwierigen Punkt angelangt ist. Es ist ja mit der Gottesbeziehung ähnlich wie auch mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Die verändern sich. Man muss sie pflegen, man muss sich um sie bemühen. Eine Beziehung ist nicht einfach da und dann bleibt sie, wie sie war, sondern die kann eingehen wie eine Pflanze, die man nicht gießt und der man kein Sonnenlicht und keine Zuwendung zukommen lässt. Und so ist es auch hier mit diesen Beziehungen. Zu ringen um diese Gottesbeziehung, darauf kommt es an. Und dann denke ich, wird man durch dieses Tief im wahrsten Sinne des Wortes mit Gottes Hilfe auch wieder hindurchfinden. Wenn man den Kontakt abbricht, dann wird es natürlich immer schwieriger sein, die Beziehung wieder anzuknüpfen. Im Unterschied zu unseren zwischenmenschlichen Beziehungen gilt freilich, die Tür Gottes für uns bleibt immer offen. Es liegt an uns, ob wir uns ihm zuwenden oder eben nicht.
Also auch hier zeigt sich wieder, dass man wirklich als Glaubender eben auf der Reise ist.
Ja.
Auf der eine ganze Menge passieren kann und das ist nicht wie beim Happy End, wo dann der Vorhang zugeht und es bleibt irgendwie dabei, sondern der Film geht einfach weiter.
Ja, wir hoffen natürlich schon auf ein Happy End. Aber ich für jeden Einzelnen kann dieses Happy End nicht kommen, bevor seine Lebensreise nicht zu Ende ist. Wir haben ja früher auch dieses Bild des Pilgerstandes verwendet. Das heißt also, des Unterwegsseins durch sein Leben hindurch, aber eben nicht ziellos, nicht unverbindlich, sondern auf ein ganz konkretes Ziel hin. Und von daher dürfen wir, glaube ich, in Erwartung dieses Happy Ends die Schwierigkeiten der Reise doch mit einer gewissen Gelassenheit betrachten.
Wie schaut das aus, das Happy End?
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen?
Das sind natürlich die besten Fragen in dem Zusammenhang. Ich denke oder ich hoffe, dass jeder Mensch in seinem Leben irgendwann einmal Augenblicke oder vielleicht auch längere Momente erlebt hatte, in denen er wirklich glücklich war. Und wenn man sich das vorstellt in einer gesteigerten und in einer dauerhaften Weise, wirklich glücklich zu sein, so könnte ich mir vorstellen, dass dieses in Gottes Gemeinschaft sein und dann eben auch in Gemeinschaft mit all denen zu sein, und zwar in einer guten und gelingenden Gemeinschaft mit all denen zu sein, mit denen wir auch hier unterwegs gewesen sind. So stelle ich mir den Himmel vor, so stelle ich mir das Happy End vor. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir sind hier in einem sehr spekulativen Bereich unterwegs. Als Kriterien oder als Hinweise dafür, Indizien, wie wir uns das vielleicht vorstellen können, haben wir die wenigen Aussagen des Neuen Testamentes über den auferstandenen Herrn Jesus Christus und auch seinen Auferstehungsleib. Das heißt also, diese Zukunft ist nicht eine rein geistige Zukunft, sondern die Materialität der Schöpfung wird in einer veränderten, in einer transformierten Weise auch in diese Zukunft mit hineingenommen sein. Und das, denke ich, ist auch dann wieder im Hinblick auf die Frage fürsorglich sein, auch für die Schöpfung, ein Aspekt, der uns hier auch im Hinblick auf die Gestaltung unseres Lebens eine Aufgabe mit auf den Weg gibt. Aber ansonsten muss man sich natürlich auch vor einer zu drastischen Ausmalung à la Schlaraffenland oder was man sich sonst darunter vorstellen kann, hüten. Es wird sicherlich unser Vorstellungsvermögen bei weitem übersteigen.
Also zwei Dinge kann man zumindest festhalten. Erstens, man bleibt, also Sie bleiben auf jeden Fall mit sich identisch.
Ja.
Und zum Zweiten, wenn es denn geklappt hat, wenn man tatsächlich das Ziel erreicht hat, halbwegs die Glaubensreise gut bewältigt hat und gleichzeitig auch noch kräftig gezogen wird von Gott, worauf man sich ja verlassen kann, wie wir von Ihnen gehört haben, dann wird es richtig echtes Leben, bricht
ja
da aus.
Mhm. Und zwar eben eines, das nicht unter den ganzen Einschränkungen lebt, die wir hier erleben, sowohl was unsere physische Konstitution angeht, als auch im letzten sind ja auch die erkenntnistheoretischen Einschränkungen hier manchmal fast schmerzhaft, je nachdem wie intensiv man sich mit diesen Dingen beschäftigt, dass diese ganzen Kontingenzerfahrungen, auch Leid, Krankheit, Tod, Schmerz, das wird alles wegfallen. Es wird in einem Vollsinne des Wortes wirklich Leben sein.
Damit neigt sich unsere Sendung auch dem Ende zu. Wir müssen noch auf eines zu sprechen kommen, nämlich Ihr Buch endet einigermaßen überraschend, nämlich wieder sehr offen. Nach all dem, was Sie geschildert haben zum unterscheidend Christlichen, sagen Sie am Ende, Christen sollten nicht zu Kulturchristen werden, aber sie sollten gleichzeitig offen bleiben für Brückenschläge. Das heißt, sie sollten auf andere Christen, ja auf andere Religionen zugehen können. Wie soll beides zusammengehen? Wie soll man jetzt, um das Stichwort von vorhin noch einmal zu gebrauchen aus der Sendung, nicht relativistisch trotzdem auf andere zugehen können? Wie funktioniert das?
Also ich denke, was dafür zunächst ganz wichtig und notwendig ist, ist, dass man einen eigenen Standpunkt hat. Ein Gesprächspartner, der einem ständig entweder Recht gibt oder hin und her schwankt und im Endeffekt hier eigentlich keine konkrete Meinung zu bestimmten Fragen vertritt, ist für jeden Gesprächspartner nicht sehr attraktiv. Insofern ist eine christliche Glaubensidentität zu haben und trotzdem mit Menschen anderer Glaubensidentitäten, also Angehörigen anderer Religionen, ins Gespräch zu kommen, kein Widerspruch. Die Frage ist, was erwarte ich mir von dem Gespräch? Wir hatten in den 80er Jahren, angeregt durch dieses Friedensgebetstreffen von Papst Johannes Paul II. In Assisi 1986, eine intensive, auch theologische Auseinandersetzung mit diesen Fragen, die natürlich auch damit zusammenhängen, was bedeuten eigentlich die anderen Religionen? Sind sie auch Möglichkeiten, zum Heil zu gelangen? Oder anders gesagt, mit welchem Nachdruck müssen wir Mission betreiben? Wie heilsnotwendig ist in diesem Zusammenhang die Taufe? Das sind alles Fragen, die in dieses Umfeld hineingehören. Und damals gab es ein Schreiben mit dem bezeichnenden Titel Dialog und Mission. Und ich denke, es sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Indem ich im Gespräch mit anderen bin, spreche ich über meinen Glauben und damit mache ich meinen Glauben auch anderen bekannt, die ansonsten vielleicht dazu keinen Zugang haben. Ich muss aber auf der anderen Seite, wenn ich die personale Dimension meines Gesprächspartners ernst nehme und der seinen Glauben auch ernst nimmt, natürlich auch akzeptieren, dass er eine andere Perspektive hat. Ein gläubiger und überzeugter Moslem, für den wird es ein Ding der Unmöglichkeit sein, von Gott als dem Dreifaltigen zu sprechen. Ihm hier zu erklären, was das für uns bedeutet, was wir damit meinen, wie wir dazu kommen, das wäre schon einmal ein ganz intensiver und wesentlicher Schritt des Austausches. Nicht dahingehend, dass wir hier zu einem Konsens kommen, das ist nicht das Ziel des Gesprächs, sondern dahin kommt, dass man sich gegenseitig kennenlernt, auf diese Weise, gerade auch bei der Situation, in der wir hier auch in der Bundesrepublik leben, unbegründete Ängste und Vorurteile abbaut und gleichzeitig aber vielleicht auch die Attraktivität des eigenen Glaubens auf diese Weise ein Stück weit zum Ausdruck bringt und womöglich, man weiß es nicht, vielleicht auch den einen oder anderen dafür interessiert und fasziniert. Einen zweiten Aspekt, den ich bei solchen interreligiösen Gesprächen wahrgenommen habe und der meines Erachtens mindestens genauso wichtig ist, ist, dass man in diesen Gesprächen, weil man mit einer Außenperspektive konfrontiert wird, auch manchmal Fragen über Dinge, die einem bis dahin unbefragt selbstverständlich waren, dann einem eröffnet werden und man auf diese Weise auch anfängt, sich intensiver mit den eigenen Glaubensinhalten auseinanderzusetzen, sodass solche Gespräche nicht nur bereichernd sind im Hinblick auf das Kennenlernen anderer Glaubensüberzeugungen und einen gewissen zwischenmenschlichen Kontakt, der dann vielleicht andere soziale Problemfelder etwas entkrampfen kann, sondern auch der Vertiefung des eigenen Glaubens enorm förderlich ist. Und unter dieser Rücksicht denke ich, ist es nicht verkehrt, hier neben der Mission, die natürlich nicht obsolet geworden ist, auch den Dialog zu pflegen. Im Letzten bin ich der festen Überzeugung, wie wir es auch im Johannesevangelium lesen können, dass am Ende der Zeiten tatsächlich gilt, was im Johannesevangelium der johannäische Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und aus meiner christlichen Perspektive kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass die Menschen eben im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater kommen. Wer das so nicht annehmen kann, in der Gottesbegegnung, am Ende seines Lebens oder auch am Ende der Zeiten, für den besteht in der Tat die Möglichkeit, dass er sich selber ausschließt. Ich kann das nicht beurteilen. Deswegen ist für uns eben auch dieser Aspekt des positiven Angebotes und des positiven Vermittelns, der positiven Inhalte und der konstruktiven Dimension des Christentums eine ganz wichtige Sache. Aber so wie die Schrift sich hier artikuliert, ist das sehr unmissverständlich.
Im Kurs Null bei Radio Horeb hörten Sie heute ein Gespräch mit Professor Gerda Riedel von der Universität Augsburg. Der Unterschied, was Christen ausmacht, so lautet der Titel Ihres kleinen Bandes, in dem sie auf einfache und verständliche und doch anspruchsvolle Weise die Frage beantwortet, was eigentlich das wesentlich Christliche ist. Der Unterschied, was Christen ausmacht, erschienen ist dieses Buch im St. Ulrich Verlag und es kostet 9,90 €. Wenn Sie sich dafür interessieren, vielleicht die näheren Angaben dazu erfragen möchten, dann können Sie die bei unserem Hörerservice erhalten, der ab Montag früh um 9 wieder für Sie da ist, 0700 7525 7525. Ich sage Sie noch einmal die Telefonnummer 0700 7525 7525 oder schauen Sie einfach auf unsere Homepage horeb.org. Im Infofeld zur Sendung verbergen sich die näheren Angaben zu diesem Buch Der Unterschied, was Christen ausmacht von Gerda Riedel. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Viel Freude weiterhin hier im Programm bei Radio Horeb. Allen himmlischen Segen Ihnen, Ihr Gregor Dornis.